Die Radio Wissen. Update.
Unser Staat, unser Land, verstehst du?
Ja, seid am Arsch, Alter! Scheiß ist der Mist dann!
So skandierten sie gestern in Köln. 4.000 bis 5.000 zum größten Teil gewaltbereite Hooligans und Rechtsradikale. Von überall waren sie angereist, um offiziell gegen Salafismus zu protestieren. Doch schnell gab es Ausschreitungen. Stundenlang lieferten sich Hooligans und Rechte Kämpfe mit den Polizisten. Jetzt diskutiert die Politik darüber, ob das, was da in Köln passiert ist, eine neue Dimension der Gewalt bedeutet. Mein Name ist Vivien Leue. Herzlich willkommen beim Update.
Update.
Ja, solche Ausschreitungen in der Form haben wir hier in Nordrhein-Westfalen in den letzten 20 Jahren noch nicht gehabt.
Auch einen Tag nach den Geschehnissen zeigt sich der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Arnold Plickert erschrocken. Für ihn sind die Ausschreitungen von gestern
eine ganz neue Qualität der Gewalt.
Und ähnlich äußert sich auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger.
Das ist in der Tat eine neue Dimension, dass sich Fußballgewalttäter zusammentun mit Rechtsextremisten, vorgeblich um gegen Salafismus zu demonstrieren, tatsächlich eigentlich nur um Gewalt auszuüben, das Demonstrationsrecht zu missbrauchen.
Jäger sprach von einer bundesweit neuen Formation von gewalttätigen Hooligans und er sagte, es müsse über Wege gesprochen werden, wie das Demonstrationsrecht für solche Gruppen eingeschränkt werden kann. Tatsächlich lassen die Geschehnisse von gestern nach Ansicht der Sicherheitsbehörden vor allem eins erkennen. Viele Teilnehmer hatten wenig Interesse an einer friedlichen Demonstration. Schon nach einer halben Stunde flogen die ersten Flaschen. Später wurden auch Stühle von Straßencafés, Blumenkübel oder Fahrräder auf Polizisten und Passanten geschmissen. Vielfach wurde Pyrotechnik gezündet. Bilanz nach 6 Stunden Gewalt, mehr als 40 Beamte verletzt, erheblicher Sachschaden und auch Journalisten wurden angegriffen. Ein Polizeisprecher berichtet.
Kurz nach dem Beginn des mit dem Veranstalter vereinbarten Aufzuges haben einige Versammlungsteilnehmer diverse Medienvertreter umringt und massiv bedroht und wohl auch angegangen, sodass wir dort letzten Endes auch massiv die Wasserwerfer eingesetzt haben.
Aber wer ist diese Gruppe eigentlich, die da gestern zur Demonstration gerufen hatte? Sie nennt sich Hooligans gegen Salafisten und hat in den letzten Monaten schon in Dortmund, Mannheim und Essen demonstriert. Aber bisher sind diese Veranstaltungen über ein paar hundert Teilnehmer nicht hinausgekommen. Dass die Gruppe jetzt so sprunghaft angewachsen ist, liegt an ihrer Internetstrategie, meint Polizeigewerkschafter Arnold Plickert.
Weil wir im Prinzip hier so einen ähnlichen Effekt gehabt haben, wie wir es von den Facebook-Partys kennen. Über die sozialen Netzwerke ist aufgerufen worden und dass letztendlich so viele gekommen sind, hat, glaube ich, auch viele, so wie mich, überrascht.
Laut NRW-Innenminister Jäger wurden die Behörden von der großen Menge an gewaltbereiten Hooligans und Rechtsradikalen nicht überrascht und waren vorbereitet. Fest steht, die Gruppe Hooligans gegen Salafisten wird vom Bundesinnenministerium schon länger beobachtet. Sie ist nicht erst seit gestern für ihre Gewaltbereitschaft bekannt. NRW-Verfassungsschützer Burkhard Freier sagte im WDR:
Der größte Teil dieser Gruppe besteht aus gewaltbereiten Hooligans, die aus ganz unterschiedlichen Fanbereichen kommen, die sich eigentlich sonst bekämpfen, die hier glauben, ein Ziel gefunden zu haben, mit dem man eigene Stärke nach außen zeigen kann und in der man Gewalt ausüben kann.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Zusammenstöße zwischen Hooligans und Polizei gestern in Köln sind auch Thema im Netz. Alexander Pruss fand's wenig überraschend. Auf Facebook schreibt er, das kam doch mit Ansage. Die Polizeileitung und Politik hat das Phänomen Hooligans gegen Salafismus völlig unterschätzt. Es ist wirklich eine Schande, dass im Jahr 2014 eine Meute marodierend durch die Kölner Innenstadt ziehen kann, wie vor 80 Jahren die SA. Das hat nichts mehr mit demokratisch legitimierter, freier Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht zu tun. Jason Kafka formuliert es so: Zu Risiken und Nebenwirkungen von Nazi-Aufmärschen lesen Sie ein Geschichtsbuch oder fragen Sie Ihre Großeltern. Matt Williams sieht es anders. Unter den Demonstranten waren sehr, sehr viele normale Mitbürger, die sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft Deutschlands machen. Diese Menschen alle in einen Sack zu stecken und zu verurteilen, kann ich nicht gutheißen. Selbstverständlich sollte ein Protest gewaltfrei und ohne rechte Parolen ablaufen. Leider wurde der eigentliche Grund der Nazi-Veranstaltung, die Politiker mal wachzurütteln, durch einige Nazi-Chaoten verdorben. Daniel Düngel befürchtet, dass die Hooligans verharmlost werden. Heute sind sie gegen Islamisten, morgen gegen Schwule und übermorgen gegen andere. Erik Jansson schreibt auf der Facebook-Seite von D-Radio Wissen: Wichtig zu sehen, dass beide Seiten unmöglich und gewaltbereit sind. Hooligans, Nazis und Salafisten. Es sind alles radikale Menschen, inhuman in ihrem Weltbild. Eigentlich aus demselben faulen Holz geschnitzt.
Was sonst noch wichtig war?
Bei einem Überfall in Nigeria sind ein Deutscher getötet und einer entführt worden. Die beiden hatten für einen deutschen Baukonzern gearbeitet und waren nach Angaben ihrer Firma in zwei verschiedenen Wagen ohne Sicherheitsdienst unterwegs. Zu dem Mord und der Entführung hat sich noch niemand bekannt. In Nigeria werden immer wieder Ausländer entführt, unter anderem von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram. Zum Schutz gegen Ebola hatten die US-Bundesstaaten New York, New Jersey und Illinois eine Zwangsquarantäne für Helfer aus Westafrika eingeführt. Wer aus Westafrika kommt und mit Ebola-Patienten Kontakt hatte, wird nach seiner Rückkehr in die USA für 21 Tage isoliert. Dafür gab es jetzt Kritik von US-Präsident Barack Obama und auch eine betroffene Krankenschwester will klagen. Bei CNN schilderte sie, wie hilflos sie sich fühle, ganz alleine in einem Isolationszelt und das, obwohl sie keinerlei Symptome zeigt.
I don't think most people understand what it's like to be alone in a tent and to know that there's nothing wrong with you and that decisions are being made that don't make sense.
Jetzt hat der Gouverneur des Bundesstaats New York ein wenig eingelenkt. Laut Andrew Cuomo dürfen Rückkehrer aus Westafrika die dreiwöchige Quarantäne auch zu Hause verbringen und sich dort von Ärzten beobachten lassen. In bestimmten Fällen will der Staat sogar für Lohnausfälle aufkommen. Nach der Parlamentswahl in der Ukraine sieht es so aus, als ob die proeuropäischen Parteien die Mehrheit geholt haben. Bisher sind mehr als die Hälfte der Stimmen ausgezählt. Die proeuropäischen Parteien von Staatschef Petro Poroschenko und Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk kommen demnach jeweils auf mehr als 21% der Stimmen. Poroschenko zeigt sich entsprechend erleichtert.
Ich bin sicher, in wenigen Tagen werde ich sagen können, dass ich als Präsident mit dem Wahlergebnis zufrieden sein darf. Jetzt noch Reformen weiter hinaus zu zögern, wäre tödlich. Deswegen erwarte ich umgehend die Bildung einer Koalition, sodass schnell eine neue Regierung steht und wir das erste Reformpaket verabschieden können.
Eigenen Angaben zufolge haben die Parteien von Poroschenko und Yatsenyuk jetzt schon Koalitionsverhandlungen gestartet. Russland hat die Parlamentswahl in der Ukraine anerkannt. Außenminister Sergej Lavrov erklärte, er hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen Regierung. Die pro-russischen Separatisten bezeichneten die Wahl dagegen als Farce, die in einer Kriegsatmosphäre abgehalten worden sei. Sie wollen am Sonntag eigene Wahlen in ihren selbsternannten Volksrepubliken abhalten. Und auch in Brasilien wurde gestern gewählt. In einer Stichwahl um die Präsidentschaft entschied sich, Dilma Rousseff bleibt im Amt. Die 66-Jährige liegt knapp vor ihrem konservativen Herausforderer Aécio Neves. Damit kann Rousseff noch 4 Jahre regieren. In einem ersten Statement sagte sie, sie wolle in ihrer zweiten Amtszeit eine bessere Präsidentin sein.
Quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora.
Das knappe Wahlergebnis zeigt, wie sehr Brasilien gespalten ist. Rousseff wurde vor allem von der ärmeren Bevölkerung im Norden des Landes gewählt. Sie hatte angekündigt, ihre Sozialpolitik fortzusetzen. Bei Amazon wird wieder gestreikt. An insgesamt 5 deutschen Standorten haben die Beschäftigten um Mitternacht ihre Arbeit niedergelegt. Der Ausstand soll bis morgen Abend dauern. Hintergrund des Streiks ist der Dauerstreit mit Amazon um die Tarifbindung der Mitarbeiter. Die Gewerkschaft will Tarifverträge zu den Bedingungen des Einzelhandels durchsetzen. Amazon bezahlt seine Mitarbeiter bisher nach den niedrigeren Tarifen von Logistikunternehmen. Verdi droht damit, notfalls auch im Weihnachtsgeschäft zu streiken.
Was noch wichtig wird?
Morgen treffen sich in Berlin Vertreter von 40 Staaten und internationalen Organisationen zu einer Syrien-Flüchtlingskonferenz. Gastgeber sind die Bundesregierung und die UNO. Bei dem Treffen sollen unter anderem Hilfen für Syrien-Flüchtlinge diskutiert werden. Schon im Vorfeld forderten mehrere Nichtregierungsorganisationen, dass die Finanzhilfen verdoppelt und mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen werden. Im syrischen Bürgerkrieg kämpfen verschiedene Rebellen und Terrorgruppen wie der IS und das Regime des Diktators Bashar al-Assad um die Macht im Land. Seit Ausbruch des Konflikts vor 3,5 Jahren kamen mehr als 190.000 Menschen ums Leben. Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Und sonst in der Welt?
China will weniger Verbrechen mit dem Tod bestrafen. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet, dass China die Todesstrafe für 9 Vergehen abschaffen will. Dazu gehören der Schmuggel von Waffen und Atommaterial und Geldfälschung und betrügerische Geldbeschaffung. Vor allem Hinrichtungen für Finanzdelikte sind in China umstritten, denn für private Firmen ist es dort sehr schwer, bei den staatlich kontrollierten Banken an Kredite zu kommen. In China werden so viele Menschen hingerichtet wie in keinem anderen Land. Die Regierung hält die Zahlen unter Verschluss. Die in den USA ansässige Stiftung Duihua berichtet, letztes Jahr seien in China über 2400 Menschen mit dem Tod bestraft worden. Der Torwart und Kapitän der südafrikanischen Nationalmannschaft, Senzo Mejiwa, ist bei einem Raubüberfall erschossen worden. Der 27-Jährige hatte Freunde in der Nähe von Johannesburg besucht. Nach Medienberichten stürmten Unbekannte das Haus, forderten Mejiwas Handy und eröffneten das Feuer. Die Polizei fahndet nach 3 Tatverdächtigen und ermittelt wegen Mordes. Südafrikas Präsident Jacob Zuma sagte, der Tod des Fußballers sei ein Verlust für die Nation. Worte könnten den Schock im Land nicht zum Ausdruck bringen. Die ungarische Regierung will die geplante Internetsteuer niedriger ansetzen als geplant. Eigentlich sollten die Ungarn pro Gigabyte Datenverkehr umgerechnet knapp 50 Cent zahlen. Dagegen hatte es Demonstrationen gegeben. Jetzt hat die Regierung angekündigt, dass die neue Steuer pro Nutzer bei umgerechnet gut 2 Euro pro Monat liegen soll. Die Pläne sollen morgen im ungarischen Parlament diskutiert werden.
Wissensnachrichten.
Ja, lange wird es wohl nicht mehr dauern. Dann steht auch bei uns wieder der Winter vor der Tür. Und eigentlich ist es ja komisch, dass es da überhaupt noch kalt wird, weil die Temperaturen durch die Klimaerwärmung doch eigentlich immer weiter steigen. Wissenschaftler aus Japan haben jetzt eine neue Theorie. Schuld ist wohl die Eisschmelze am Nordpol. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Du hast dich mit der neuen Studie beschäftigt. Was genau hat der Nordpol mit unserem Winter zu tun?
Die Arktis ist eine unserer Wetterschmieden und die Forscher aus Japan sagen, dass dort das Eis schmilzt, beeinflusst auch die Luftströmung. Und statt warmer Luft strömt dann kalte in Richtung Asien und Europa. Besonders betroffen davon sind Gebiete in Zentralasien, in Weißrussland und der Ukraine. Ob die Kaltfront noch weiter nach Europa hineinreicht, das geht aus der Studie leider nicht hervor.
Und wie haben die Japaner das überhaupt herausgefunden?
Die haben sich angeschaut, welchen Unterschied es beim Wetter macht, wenn die Eisdecke auf dem Nordpolarmeer dick ist oder wenn sie dünn ist. Dazu haben sie ungefähr 200 Simulationen durchgeführt und heraus kam, wenig Eis verdoppelt die Wahrscheinlichkeit für einen kalten Winter in Asien und Europa.
Und was mich jetzt ganz besonders interessiert, wissen die Wissenschaftler denn auch schon, wie jetzt unser kommender Winter wird?
Ja, also so richtig glaubwürdige Prognosen gibt es da natürlich nicht. Das ist ja noch ein paar Wochen hin. Im Netz gibt es aber ein paar Statistiken, die uns einen eher milden Winter prophezeien, weil oft nach überdurchschnittlich warmen Wintern wieder warme Winter folgen. Und ja, solche warmen Winter sind laut den japanischen Forschern auch der Trend für die Zukunft, weil die Durchschnittstemperatur dann irgendwann doch so weit angestiegen ist, dass dann auch der Winter nicht mehr richtig kalt werden kann.
In unserem nächsten Thema, da blicken wir auf Frösche und zwar nicht im Winter, da sind sie im Winter in der Winterstarre, sondern danach, dann ist nämlich die Balz angesagt und um Weibchen anzulocken, da machen sie das. Und wer von den Fröschen am lautesten quakt, der kriegt auch die besten Weibchen. Damit durch das Gequake aber auch nur die und nicht etwa Fressfeinde wie Vögel oder Fledermäuse angelockt werden, hat sich die Natur etwas ausgedacht. Anne, was denn?
Ja, sie hat die Frösche bunt angestrichen, einige sozusagen. Es geht um die Familie der Giftfrösche. Die sind zum Teil knallrot oder giftgrün. Das ist eine Warnfarbe, die den Feinden, also zum Beispiel Vögeln, sagt, Achtung, dieses Tier ist giftig, besser in Ruhe lassen. Und weil die Vögel deswegen auch nicht angreifen, können die bunten Frösche auch mutig sein und so richtig laut quaken, um eben die besten Weibchen anzulocken, dass sich das auch tatsächlich genau so entwickelt hat. Also zuerst die Farbe, dann das laute Quaken, haben die Wissenschaftler durch einen Stammbaum herausgefunden, den sie gemacht haben. Die älteren Froscharten sind nämlich die unauffälligeren, leisen. Die giftig bunten und lauten haben sich dann erst später entwickelt.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, zum Internet. Das hat ja jeder zu Hause, aber unterwegs, da ist es auch praktisch und vor allem kostenloses WLAN, das mögen wir alle. Das könnte es demnächst in Italien geben, habe ich gehört.
Und zwar berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass an tausenden öffentlichen Plätzen in ganz Italien kostenloses WLAN bereitgestellt werden soll. Also zum Beispiel an Flughäfen, in Geschäften, im Gericht oder auch im Taxi. Bis jetzt ist das aber nur ein Plan der regierenden demokratischen Partei. Nächstes Jahr soll dann das Parlament darüber abstimmen und mit diesem kostenlosen WLAN, das ist der Plan, soll dann die Wirtschaft angekommen. angekurbelt werden.
Ja, das könnte für den nächsten Italienurlaub tatsächlich praktisch sein. Vielen Dank, Anne.
Wetter.
Der Abend und die Nacht werden erstmal überwiegend klar in Deutschland. Dazu 9 bis minus 2 Grad. Gegen morgen kann es dann allerdings neblig werden. Morgen ist es im Norden und im Westen bewölkt mit ein paar Schauern. Im Osten und Süden erst neblig und dann aber sonnig bei 8 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.